Der Predigtext heute Morgen ist ein Abschnitt, mit dem selbst treue Bibelleser sich oft schwer tun. Da sind ein Haufen von Namen, die schwer auszusprechen sind und ganz viele Zahlen und ein wiederkehrendes Muster. Und irgendwie liest es sich ein wenig wie so ein Telefonbuch. Ich hoffe, die meisten von euch wissen noch, was das ist. Doch in diesem Abschnitt können und sollen wir etwas Bedeutendes lernen. Und darum lasst uns aufmerken, dies ist das irrtumslose und inspirierte Wort Gottes zu unserem Nutzen. Wir lesen 1. Mose Kapitel 5. 1. Mose Kapitel 5. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre. Dann starb er. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre. Dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre. Dann starb er. Und Mahalel lebte 65 Jahre und zeugte Jered. Und Mahalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalels betrugen 895 Jahre. Dann starb er. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds betrugen 962 Jahre. Dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und Methuselah lebte 167 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Methuselahs betrugen 969 Jahre. Dann starb er. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre, dann starb er. Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Vor 9 Jahren besuchte ich ein altes Ehepaar. Und ich stellte ihnen eine Menge Fragen, weil es mich interessierte, wie die vorherigen Generationen ihren Glauben lebten. Und unter anderem fragte ich, ob ihre Eltern damals Familienandachten gehalten haben. Da erzählte mir die alte Frau folgende Geschichte. Ihr Vater las jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel vor dem Mittagessen. Und eines Tages lud eine der Töchter einen jungen Mann zum Mittagessen nach Hause ein. Dieser Junge, er kümmerte sich nicht um den Glauben und er kannte Christus nicht. Doch es herrschte große Anspannung am Tisch, denn wenige Tage zuvor hatte der Familienvater in der Familienandacht mit dem ersten Buch Mose begonnen. Genauer gesagt, es war eben dieser Tag, der fünfte Tag. Und demzufolge war das fünfte Kapitel dran an diesem Mittag. Als der Vater zu lesen begann, da schämten sich die Kinder am Tisch. Solch eine peinliche Situation. Sie hofften alle und dachten inwendig, der Vater würde doch rasch erkennen, wie unpassend so ein Register ist und schnell zu einer anderen Schriftstelle wechseln. Doch der Vater las dieses Kapitel bis zum Schluss. Und es herrschte beklemmende Stille am Tisch. Der Vater sagte ein paar Worte, er betete und sie aßen gemeinsam. Einige Tage später kam dieser junge Mann zum ersten Mal zum Gottesdienst. Und völlig verwundert wurde er gefragt, was ihn denn dazu bewegte, nun zur Kirche zu gehen, die er doch vorher nie besucht hatte. Da sagte er, dass es ihm nicht mehr aus dem Kopf ging, wie in dieser Bibelstelle, die der Familienvater vor dem Essen gelesen hatte, es wieder und wieder heißt, er lebte und er zeugte und dann starb er. Und das Bild des Todes wurde ihm wie so ein Hammerschlag ins Bewusstsein gehauen. Obwohl er noch im jugendlichen Alter war, er begann darüber nachzudenken, was sein Leben ausmacht. Und er merkte, ich brauche etwas, das über diesen traurigen Verlauf hinausgeht. Und so kam er zum Gottesdienst und durch die Gnade Gottes zum lebendigen Glauben. Ja, Gott gebrauchte in seiner Souveränität eben dieses Kapitel zum Segen für diesen jungen Mann. Das auffälligste Merkmal unseres Textes ist aber tatsächlich dieser wiederkehrende Schlusssatz: Und dann starb er. Ich habe diese Predigt überschrieben: Das Bild des Todes. Das Bild des Todes. Und wir wollen diesen Text in drei Punkten beleuchten. Zum einen, der Tod kommt mit dem Bild Adams. Wir lesen noch einmal die ersten drei Verse. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Adam und Eva, sie waren im Bild Gottes geschaffen. Sie waren Gott ähnlich geschaffen worden. Sie waren ähnlich in Bezug auf ihre ehrwürdige Stellung, nämlich als gesetzte Herrscher über die ganze Erde. Gott hat sie gesetzt über die ganze Schöpfung. Und sie waren Gott ähnlich auch in Bezug auf ihre Verfassung, nämlich sie waren heilig und aufrichtig und gerecht. Sie sollten Gott in ihrer Aufgabe und in ihrem Wesen auf dieser Erde repräsentieren. Wer den Menschen sieht, der sollte an Gott erinnert werden. Doch nun lesen wir hier nicht nur von der Schöpfung Gott ähnlich, von dieser Schöpfung im Bild Gottes, sondern von der Zeugung im Bild Adams. Adam zeugte einen Sohn ihm ähnlich. Und hier geht es nicht um Augen und Haarfarbe, nicht um die Form der Ohren und der Nase. Hier geht es um das, was wir Erbsünde nennen. Die Nachkommen Adams tragen das Bild Adams, das Bild eines Sünders. Das Bild eines Menschen, der gegen Gott aufbegehrte. Das Bild eines Rebellen, eines Hinausgeworfenen. Das Bild eines von Gott abgefallenen Menschen. Das Bild eines Gefallenen. Er zeugte einen Sohn nach seinem Bild. Und genauso wie das Bild Gottes, so bezieht sich auch das Bild Adams auf die Stellung und auf die Verfassung. Adam ist aus der Stellung des Repräsentanten Gottes in die Stellung des Feindes Gottes gefallen. Und Adam ist aus dem sündlosen, reinen, heiligen Zustand in den Zustand des sündigen und des unreinen und des verdorbenen Wesens gewechselt. Adam und Eva haben gesündigt gegen Gott. Sie haben ihn verraten, sie haben ihn verlästert. Sie waren undankbar gegen seine guten Gaben. Sie waren kalt gegenüber seiner großen und hingebungsvollen Liebe. Sie vertrauten dem Wort des Teufels mehr als dem Wort des lebendigen Gottes. Und so wurde die Sünde ihr Wesen und verkehrte sie in ein grässliches Bild. Adam und Eva, sie sündigten und so wurden sie zu Sündern. Und dieses missratene Bild gibt Adam an seine Kinder weiter. Alle seine Kinder werden außerhalb des Gartens Eden geboren. Und alle Kinder Adams werden in eine Rebellenfamilie hineingeboren, unter dem Zorn Gottes, getrennt von Gott. Und alle Kinder Adams werden mit einer gottlosen und sündigen Gesinnung geboren, selbstbezogen, gottesfern. Und aus dieser Gesinnung heraus erwachsen alle Sünden in Taten und Gedanken. Ja, ihr Lieben, du und ich, wir tragen das Bild Adams mit uns. Wir tragen das Bild Adams. Wir sind ihm ähnlich. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil du und ich sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist unser Wesen. Und unsere Taten und Worte und Gedanken, sie bestätigen täglich dieses grässliche Bild unseres Wesens. Und ich weiß, dass du und ich das Bild Adams tragen, weil du und ich sterben werden. Der Tod ist der Lohn, die Bezahlung, ja die Folge der Sünde. Der Apostel Paulus, er bestätigt in Römer 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod ist eine Strafe für Schuld und von Adam ist er zu allen Menschen übergegangen. In 1. Mose 2, Vers 17, da sagte Gott zu Adam, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Sterbend wirst du sterben. Und hier in unserem Kapitel finden wir die Bestätigung. Es hätte ausgereicht, wenn Mose geschrieben hätte, die Tage Adams betrugen nur 39 Jahre. Aber gerade das wird betont. Und dann starb er. Und das zieht sich durch alle nachfolgenden Generationen. Und dann starb er. Was ist denn Sterben? Tod ist immer eine Trennung. Wir unterscheiden einen dreifachen Tod, den geistlichen, den natürlichen und den ewigen. Der geistliche Tod ist die Trennung des Menschen von Gott durch die Sünde. Der natürliche Tod ist die Trennung der menschlichen Seele von seinem Leib. Der ewige Tod ist die Trennung des Menschen von allem Guten und wahrhaft Lebendigen in Ewigkeit. Und dann starb er. Hier ist vor allem dieser physische, natürliche Tod gemeint. Als Adam starb, da wurde sein Körper zur Erde. Er verweste, er verging, nachdem er 930 Jahre Tag für Tag ein bisschen mehr abbaute. Das Prinzip des Todes setzte sich mit dem Sündenfall an. Von dem Tag an, da er sündigte, in seinem Leib, in seinem Leben fest. Und 930 Jahre später, ja, es dauerte fast ein Jahrtausend, aber letztendlich starb er. Letztendlich starb er. Seine Organe gaben den Dienst auf. Seine Muskeln wurden schwach. Seine Kraft entschwand. Sein Leib war aufgerieben. Er verfiel und sein Herz hörte auf zu schlagen. Seine Lunge hauchte einen letzten schweren Atemstoß aus und dann starb er. Er, die Krone der Schöpfung, das Haupt der Menschheit, der eine Mensch, der aus dem Erdboden und Atem Gottes geschaffen wurde, durch die Hand Gottes selbst. Er starb. Und das ist die Strafe für den geistlichen Tod, der gleich mit der Sünde einherging. Die Trennung des Herzens, des Willens, der Gefühle von Gott. Und du, Sohn oder Tochter Adams, du trägst genau dieses hässliche Bild in dir. das Adam dir weitergegeben hat. Das Bild eines Sünders, dem Tode geweiht. Du bist geboren und trägst bereits die Schuld der Todesstrafe mit dir. Und dein Leben zeugt davon, dass es gerecht ist. Ja, so viele Menschen begehren gegen diese Lehre auf. Und jedes einzelne Leben zeugt davon, dass es gerecht ist. Vielleicht nicht nach dem Maßstab des Zivilgesetzes, aber doch nach dem Maßstab von Gut und Böse in absoluter Form. Nach dem Maßstab des Gesetzes Gottes, der da kennt unsere Herzen und unsere Gedanken. Vor Gott hast du den Tod verdient, weil du genau wie Adam und Eva dein Leben führen willst in vermessener Selbstgenügsamkeit. Du achtest nicht, was Gott sagt. Du liebst nicht, was Gott gefällt. Du kümmerst dich nicht darum, was Gott möchte. Und du raubst Gott alle Ehre und bist undankbar, obwohl er dir täglich Gutes tut. Weißt du, dass du sterben musst? Denkst du je darüber nach? Und weißt du auch, dass das nichts zu tun hat mit dem Prinzip von Yin und Yang? Es hat nichts damit zu tun, dass das Sterben zum Leben gehört. Es hat nichts damit zu tun, dass der Tod der sogenannte Motor der Evolution sei. Nein und nochmals nein. Es hat damit zu tun, dass du ein Sünder bist gegenüber dem heiligen und gerechten Gott. Damit hat es etwas zu tun. Dass es die Strafe für Sünde ist. Darum ist der Tod in diese Welt hineingekommen. Oh, das Bild Adams hat sich durchgesetzt, ohne Ausnahme, auf alle Nachkommen. Er, das Haupt und der Repräsentant der Menschheit, er hat alle zu Fall gebracht in einen miserablen Stand. Und aus allen seinen Nachkommen hat sich nicht einer erhoben, der den Tod besiegen könnte, sondern alle haben nur gezeigt, wie sehr sie die Strafe verdienen. Das Bild Adams ist das Bild eines Todgeweihten, das ich und du tragen. Und kein Mensch konnte durch gute Werke und auch nicht durch Schminke oder Maskerade oder Schönheitsoperationen dieses Bild Adams loswerden. Es gibt und wird auch nie eine Wissenschaft oder Technik geben, dem Tod zu entkommen, solange wir das Bild Adams in uns tragen. Denn der Tod kommt mit dem Bild Adams als Strafe für unsere Sünden. Und ein zweites: Der Tod bleibt trotz des Bildes Gottes. Nun ist es doch bemerkenswert, dass wir erst im 5. Kapitel so deutlich auf den Tod hingewiesen werden. Im 4. Kapitel, da wird Adam, der Gerechte, erschlagen von seinem Bruder Kain. Und in dem Geschlechtsregister Kains, da rühmt sich der böse Lamech für den Mord eines Jünglings. Doch hier heißt es nicht bei jedem Nachkommen Kains und dann starb er, obwohl es zweifellos der Fall war. Sondern hier wird einfach nur gesagt, wer wen zeugte. Tatsächlich finden wir erst in unserem Predigtext den ersten Hinweis auf einen natürlichen Tod im Sinne vom Tod durch Altersschwäche oder anstatt durch Mord. Und dann starb er. Das ist das erste Zeugnis dieses natürlichen Verlaufes der Vergänglichkeit. Warum ist das so? Es hat damit zu tun, dass dieses 5. Kapitel mehr ist als bloß eine Ahnentafel zur historischen Vollständigkeit. Dazu dient es nur bedingt. Es geht vor allem darum zu erkennen, dass trotz des Sündenfalls und trotz der Erbsünde und trotz der Gefallenheit der ganzen Menschheit und trotz des Todes, der zu allen hindurchgedrungen ist mit der Sünde, Gott seinen Ratschluss und seine Pläne erfüllt und verwirklicht ohne Ausnahme. Ja, die Linie Seths, sie zeigt an, durch diese Nachkommenschaft will Gott und wird Gott wirken. Und er wird seine Verheißung erfüllen. Es ist diese Linie, die Gott erwählt hat. Gott ist mit dem Sündenfall nicht die Kontrolle entglitten. Nein, er führt und lenkt und leitet alles nach seinem guten und vollkommenen Plan, den er bereits vor Grundlegung der Welt, vor der Schöpfung beschlossen hat. Woran sehen wir das? Zum einen durch die bewusste Verknüpfung dieses Kapitels mit 1. Mose Kapitel 1. Ist euch das aufgefallen? Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Hält Mose uns etwa für so vergesslich, dass wir nach dem 4. Kapitel nicht mehr wissen, was im 1. stand? Wer war Adam denn nochmal? Mensch, da waren schon so viele Namen jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Und was hat Gott nochmal mit ihm gemacht? Nein, es geht hier darum zu betonen, auch wenn die Sünde das grässliche Bild Adams in der Menschheit geprägt hat, so besteht dennoch die Verbindung mit dem Bild Gottes. Es besteht dennoch diese Verbindung mit dem Segen Gottes. Und zwar nach wie vor für Mann und Frau. Der Sündenfall hat das Bild Gottes in den Menschen nicht völlig zerstört. Auch wenn er durch das Bild Adams schrecklich überdeckt ist, wie durch so ein schlechtes Graffiti, wo man kaum noch etwas erkennen kann von der ursprünglichen Schönheit. Und auch der Sündenfall hat den Segen Gottes nicht völlig aufgehoben. Gott will dennoch Menschen zur Herrlichkeit führen und zum Bild Gottes über die Erde setzen, in aller Herrlichkeit und Pracht. Und auch wenn die Frau zuerst verführt wurde durch die List der Schlange, bleibt es bestehen, dass Mann und Frau im Bild Gottes geschaffen sind zum Segen. Und dass er Mann und Frau gesegnet hat. Seht ihr, hier zu Beginn des 5. Kapitels gibt es eine bewusste Wiederholung und Verknüpfung mit den wunderbaren Lehren aus 1. Kapitel. Es gilt immer noch, trotz dem Bild Adams, es gilt immer noch, es bleibt ein Bild Gottes. Und zum anderen ist diese Liste nicht vollständig. Ist euch das aufgefallen? Diese Liste ist nicht vollständig. Wie hieß der Erstgeborene Adams? Könnt ihr euch daran erinnern? Er hieß Kain. Wie hieß der Zweitgeborene Adams? Er hieß Abel. Nun, mit welchem Sohn beginnt dieses Geschlechtsregister? Mit Seth, dem dritten Sohn Adams. Gott plante nicht, durch Kain den Segen zu bringen. Er plante auch nicht, durch Abel den Segen zu bringen und wurde dann durch Kain daran gehindert. Nein, Gottes Plan und Verheißung besteht in der Linie Seth. Die hatte er erwählt. Seth, Enosh, Kenan, Mahalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. Das war die Linie, die Gott erwählt hatte. Und wisst ihr, wo diese Namen ein einziges weiteres Mal vorkommen zusammen? Wer hat heute Morgen schon den Bibelleseplan gelesen? In Lukas 3. Lukas 3, Vers 36 bis 38. Hier wird das Geschlechtsregister Jesu genannt. Hier beginnt die Segenslinie, die bis zu Jesus Christus führt. Gott hatte Eva versprochen, dass ein Nachkomme, einer ihrer Nachkommen, der Schlange den Kopf zertreten werde. den Fluch der Sünde besiegen und somit Leben gewinnen werde. Menschen zu Gott zurückführen wird. In dem Geschlechtsregister Kains lesen wir zwar von großen handwerklichen Fortschritt, von kulturellen Errungenschaften, aber auch vom moralischen Verfall. Doch seht, und seine Familie, sie riefen den Namen des Herrn an. Sie führten einen Gottesdienst ein. Und tatsächlich ist es die Linie Seths, die nicht auf ihre Künste und ihre Fähigkeiten allein vertrauten, sondern auf den Segen und auf die Rettung Gottes hofften. Es ist die Linie von Gläubigen. So wie Adam und Eva dem Wort der Gnade Gottes vertrauten, so finden wir in dieser Linie eine Glaubenslinie. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum sie so lange lebten. Nun, höchstwahrscheinlich lag es mit daran, dass sie zu Beginn noch wesentlich bessere Gene hatten als wir. Darwins Evolutionstheorie, sie geht von dieser Entwicklung vom Primitiven hin zum Komplexen aus. Vom Einfachen hin zum Intelligenten. Das ist so diese Theorie, die dahinter steht. Eine Fortentwicklung, ein Fortschreiten hin zum Besseren. Und das hat unser Denken sehr geprägt in unserer Zeit. Die Bibel weist auf eine gegenteilige Richtung hin. Die ersten Menschen, sie waren weitaus fähiger und intelligenter und reifer als der moderne Mensch. Unser Vorteil ist bloß, dass wir von den Errungenschaften und Erkenntnissen von Tausenden von Generationen profitieren können. Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen. Es ist weder ein moralischer noch ein natürlicher Fortschritt, gesamtgeschichtlich zu belegen. Auch wenn wir uns das gerne so erträumen, als wären wir die Speerspitze der Intelligenz. Doch es ist naheliegend, dass die Gene der ersten Menschen viel besser waren als unsere heute, weil sie noch nicht durch viele Jahrhunderte immer mehr dem Verfall preisgegeben waren. Und sie waren viel stärker und dadurch waren sie langlebiger und gesünder als wir. Auch ohne all die Technik der Medizin. Und wahrscheinlich war auch die Erde noch gesünder und fruchtbarer vor der Sintflut als heute. Die Nahrung besser, selbst als unser Bio-Label. Und das nicht nur, weil sie noch kein Glyphosat verwendeten auf den Feldern und den Rindern keine Medikamente gaben, sondern weil die Welt noch lange nicht der Vergänglichkeit preisgegeben war, so wie heute. Doch der Hauptgrund war sicher. Gott hat es so bestimmt. Gott hatte die Anzahl ihrer Tage bestimmt. Er hat die ersten Menschen für unsere Vorstellung unglaublich lange leben lassen. Der älteste, 969 Jahre, Methuselah. Stellt erst mal vor, er hat nur knapp den 1000. Geburtstag verpasst. Warum hat Gott es bestimmt? Nun, darüber schweigt die Bibel. Ich vermute, es diente damit, dass Zeugnis des Glaubens erhalten bleibt. Wir wissen ja, wie schnell aus einer Glaubenserweckung eine tote Tradition wird. Und aus toter Tradition Achtlosigkeit und Desinteresse. Das Buch Josua und das Buch Richter sind treffende Beispiele, wie schnell der Abfall kommt, wenn nur die erste Generation, die ersten Väter und Leiter sterben. So war es nicht in der Linie Seths. Es ging nicht um die Ausbreitung der Menschen auf der ganzen Welt, das wird manchmal genannt, aber es ist ein schlechtes Argument, denn hätte Gott sich sparen können. Er wusste ja, was er zu Zeiten Noahs tun wird. Aber dass der Glaube erhalten bleibt, das ist von Belang. Oh, das ist von höchster Bedeutung und auch für uns lehrreich. Wisst ihr, ich hoffe und bete, dass ihr, junge Männer und Frauen, einst mit grauen Haaren noch in Gemeinden sitzen werdet und die kommenden Generationen den Weg des Glaubens mit einem guten und einem treuen Zeugnis lehren könnt. Und ich wünschte, wir hätten mehr Methuselahs in dieser Gemeinde. Weise Männer, weise Frauen, die Erfahrungen weitergeben können aus dem Schatz ihres Lebens. Nun zumindest gibt uns unser Predigtext einen Hinweis darauf, dass der Glaube durch die Jahrhunderte erhalten blieb. Und ich glaube nicht zuletzt aufgrund des Zeugnisses dieser ersten Generationen. Lamech, nicht das Monster aus der Linie Kains, sondern Lamech, der Sohn Methuselahs, er drückt seine Hoffnung und seinen Glauben aus bei der Geburt seines Sohnes. Vers 28, und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Nach Jahrhunderten wusste Lamech noch genau, was Adam über den Fluch der Sünde erzählte. Oh, er konnte noch genau zitieren, dass der Erdboden verflucht war durch Gott. Oh, vielleicht hat Adam es ihm selbst noch berichten können. Er wusste, warum Arbeit und Mühsal besteht. Und er wusste von der Hoffnung auf einen Trost, von der Hoffnung einer Ruhe, von der Hoffnung eines Retters, der diesen Trost und diese Ruhe bringen wird. Und Noah, sein Sohn, er wird ein dramatisches Vorbild auf diesen Retter sein, der da kommen wird. Doch die wahre Ruhe, sie brachte nicht Noah, sondern Jahrtausende später Jesus Christus. Er war der Retter, auf den schon die Familie Seths hoffte. Und er ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Jesus Christus ist derjenige, der allein wahre Ruhe bringen kann. Er ist gekommen, um den Fluch des Todes zu besiegen. Und er ist gestorben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden, er ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Er hat die Todesstrafe auf sich genommen, obwohl in ihm keine Sünde war, obwohl nicht ein einziges falsches Wort aus seinem Munde kam, keine Bosheit war in seinem Herzen oder seinen Gedanken, doch er ist gestorben für alle, die da glauben. Er ist die Rettung Gottes, auf den Adam, Seth, Enosch bis hin zu Noah, sie alle vertrauten und sehnsüchtig warteten. Und wenn du erkennst, dass du das Bild Adams trägst, dieses verdorbene Wesen der Sünde in dir, und wenn du erkennst, dass damit die Todesstrafe auf dir liegt, weil auch deine Vorfahren gestorben sind und du nicht besser bist als sie, dann tue Buße und glaube an Jesus. In ihm allein ist wahres Leben, Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit Gott und die Hoffnung der Ewigkeit. In ihm allein. Er ist der Einzige, der den Tod durchbrechen kann. Ja, der den Tod durchbrochen hat. Und hier in 1. Mose 5 lesen wir, wie der Glaube bewahrt wurde, und zwar in Hoffnung auf Christus hin. Der Segen wurde erhalten in der Gnade Gottes wegen Jesus. Das Bild Gottes ist nicht zerstört, sondern insbesondere da, wo Menschen glauben und Gott anbeten, da darf es immer deutlicher hervorleuchten, wie bei so einem alten Gemälde, das mühsam restauriert wird und so die ursprünglichen Farben Stück für Stück wieder zum Vorschein kommen und diese Pracht wieder aufleuchtet, damit alle Gläubigen einst das Bild des Sohnes tragen. Jesus Christus, das wahrhaftige, vollkommene Bild Gottes. Und dennoch heißt es hier, und das wird hier so deutlich betont, ja interessanterweise ausgerechnet in dieser Linie so deutlich betont, dennoch heißt es hier, in der Familie Seths, den Gläubigen, und er starb. Bei Adam, bei Seth, bei Enosch, bei Mahalel und so weiter. Bei allen, bis auf Henoch. Mit dem werden wir uns nächste Woche beschäftigen, so der Herr will und wir leben und nicht wie Henoch hin fortgenommen werden. Doch beeindruckend ist, trotz des Glaubens und trotz des Bildes Gottes in den Menschen, sterben sie. Warum sterben denn die Gläubigen überhaupt? Ist die Strafe der Sünde nicht fortgetragen durch das Lamm Gottes? Durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Sind wir nicht gerecht gesprochen, gerechtfertigt? Haben wir es denn noch mit der Schuld der Sünde zu tun? Mit der Strafe des Gesetzes? Ist durch den Glauben an Christus, den Retter, nicht die Strafe abgetan für die Gläubigen? Ja, so ist es. Und dennoch sterben die Gläubigen. Henoch ist gerade in dieser Linie ein außergewöhnlicher Beleg, wie eine Art besonderes Zeugnis in einer Zeit, wo es noch nicht viel Zeugnis gab, dass Gott über den Tod herrscht und dass es sich lohnt zu glauben und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn Gott kann den Tod überwinden. Gott ist Herr über den Tod. Henoch ist ein lebendiges, ein treffendes Beispiel dafür und ein Zeugnis für seine Generation bis heute. Doch nicht jeder, der glaubt, wird wie Henoch von Gott mitten aus dem Leben hinweggenommen. Vielmehr dient die Sterblichkeit und der Tod, dieser letzte Feind, wie der Apostel ihn nennt, den Gläubigen in diesem Leben zur Heiligung. Es ist wahr. Für die Christen, für die Gläubigen, ist es nicht mehr die Strafe für die Sünde. Aber es ist ein Zuchtmittel der Heiligung. Es hilft uns zu unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist. Der Gedanke an den Tod, die Trauer wegen dem Tod anderer, die Tränen am Grab bei der Beerdigung, die Gefühle von Krankheit und Leid und Schwachheit als Vorzeichen des Todes, auch in diesem Leben. Sie alle haben eine heilsame Wirkung auf uns Christen. Der Gedanke an den Tod, er demütigt die Stolzen. Er kämpft gegen die fleischliche Gesinnung. Er mahnt gegen die Weltlichkeit. Und er fördert einen geistlichen und einen himmlischen Sinn. Und oft ist die Stunde des Todes, gerade die Stunde des Todes, dieser letzte Kampf, der größte Beweis wahrhaftigen Glaubens und wahrer Ruhe. Denn ein Christ weiß, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Durchgang zu Christus. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ja, der Tod bleibt in diesem Leben, trotz des Bildes Gottes in dem Menschen, trotz des Glaubens. Aber es kommt der Tag, da wird Gott alle, die verstorben sind, auferwecken und wird richten und scheiden, die Gerechten von den Ungerechten. Und was wird davon Bedeutung sein? Drittens, der Tod beendet das Bild unseres Lebens. Von den 10 Generationen, die wir hier in unserem Predigtext vorfinden, gibt es ein gleichförmiges Muster. Er lebte so viele Jahre, bis er seinen ersten Sohn zeugte. Nach seinem ersten Sohn lebte er noch so und so viele Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage, die er lebte, waren so viele Jahre und dann starb er. Das ist das Muster, was sich hier immer wieder wiederholt. Zugegeben, es ist nicht viel, was wir von den Menschen hier erfahren. Obwohl sie so lange lebten, wissen wir kaum etwas von ihnen. Hätten sie nicht viel zu erzählen gehabt? Wie würde eine Biografie, eine Autobiografie von Methuselah aussehen? Wie viele Bände müsste es beinhalten? Nun, von all dem schweigt die Bibel. Aber eine wichtige Lehre können wir ziehen. Alles, was in ihrem Leben entscheidend war, taten sie und konnten sie nur tun, bevor es hieß, und dann starb er. Methuselah wurde 969 Jahre alt. Sein Sohn wurde nur bescheidene 777 Jahre alt. Nun ganz im Vertrauen, ich darf dir sagen, du hast keine 969 Jahre und du hast auch keine 777 Jahre Leben vor dir. Die älteste Frau unserer Zeit wurde 122 Jahre, eine Französin, und von ihr heißt es gerade seit einigen Wochen, dass sie vermutlich betrogen hat und bloß die Identität ihrer Mutter annahm. Mehr noch, nicht ein weiteres Jahr ist dir versprochen. Nicht einmal der morgige Tag. Ja, es gibt Kinder, die sterben. Es gibt tödliche Krankheiten. Es gibt Unfälle und Gefahren. Ich will hier keine unnötige Angst machen, aber unser Predigtext ruft uns dazu auf. Es gibt diesen Punkt, an dem auch in deinem Leben es heißen wird, und dann starb er. Bist du dir dessen bewusst? Und weißt du, was das bedeutet? In der Renaissance war es beliebt, auf den Schreibtisch ein Gefäß so als Stiftehalter oder etwas zu haben in der Form eines Totenschädels. Und man denkt, das ist doch irgendwie krank. Wer stellt sich denn einen Totenschädel auf den Schreibtisch? Nun, das ist nicht krank, es war gesund. Es sollte zu einem vernünftigen Leben dienen. Es war verbunden mit diesem Spruch, Memento Mori, sei dir der Sterblichkeit bewusst. Diese Menschen, sie wollten sich daran erinnern, da ist der Tod, der mir in die Augen blickt. Und ich will so leben, dass ich weiß, dieser Tag kommt. Warum ist das so wichtig? Nun vor allem, weil der Tod das Siegel über das Bild deines Lebens setzt. Der Tod beschließt die letzte Seite deiner Autobiografie. Und danach kannst du nichts mehr hinzufügen. Und nach dem Tod kannst du nichts mehr aus deinem Leben löschen. Alles, was du bereust, kannst du nicht mehr wiedergutmachen. Und alles, was du noch tun wolltest, kannst du nicht mehr nachholen. Und dann starb er. Du weißt nicht, wie viele Seiten dein Leben hat. Aber ich weiß, dass der Tod das Ende des Lebensbildes ist. Aber es ist nicht das Ende deiner Existenz. Viele Menschen denken beim Tod an Auslöschung, an Nichtsein. Das ist Betrug. Der Tod, die Trennung von Seele und Leib, es beendet das physische Leben auf dieser Erde, aber es ist nicht das Ende der Existenz der Seele. Sondern es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Vor Gericht wird vorkommen, was dein Lebensbild bis hin zu deinem Tod ausgemacht hast. Ja, wie du dein Lebensbild ausgemalt hast, mit all den dunklen Farben deines Herzens. Gott wird richten. Und es gibt einen ewigen Tod, in dem Gott Leib und Seele ewig trennen wird von jeder Freude und von allem Guten, von allem Schönen, was du in diesem Leben noch genießen konntest. Und es wird keine Wiederherstellung geben. Es wird keine Ruhe geben. Es wird keinen Trost geben, nicht einmal die Hoffnung auf einen Trost. Und es wird alles fort sein. Alles, was gut und schön und freudig ist. Der Tod der Gottlosen ist der Eingang zum Horror. Der Eingang zur Qual. Und du wirst kein anderes Bild mehr malen können. Es wird bestehen bleiben, dieses verzerrte, verkommene Bild Adams in Ewigkeit. Der Tod der Gläubigen aber ist der Eingang in die Herrlichkeit. Ja, der Tod beschließt das Bild unseres Lebens. Genauso bei den Gläubigen wie bei den Gottlosen. Doch wer durch den Glauben in diesem Leben, zwischen dem Tag der Geburt und dem Tag des Todes, an Christus glaubt und zu ihm gehört, dessen Bild hat Christus neu gemacht. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Von jedem Gläubigen heißt es in 1. Korinther 15, Vers 49, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, nämlich das Bild Adams, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wenn Christus wiederkommt, wird er verherrlicht werden in all seinen Heiligen. Es wird die Schönheit Christi erkannt werden in allen Gläubigen. Aber die Zeit, auf die es ankommt, ist dieses Leben. Dieses Leben ist die einzige Gelegenheit, egal ob du 20 oder 120 Jahre bist. Und egal, ob du 20 oder 120 Jahre wirst, dieses Leben ist deine Gelegenheit. Übrigens, wir stammen alle von dieser Linie Seths bis Noah ab. Wusstet ihr das? 1. Mose 5 ist ein Register deiner Vorfahren. Es gibt keine, die von Kain abstammen. Oder von Abel. Wir alle stammen hier von dieser Linie ab. Erst bei den Söhnen Noahs kann es sich dann verteilen. Da kann ich euch nichts vorhersagen. Aber das sind unsere Vorfahren. Das sind deine Ahnen. Doch ob du glaubst und hoffst wie sie, das entscheidet nicht deine Abstammung. Sondern der Glaube an Jesus Christus allein. Ob du ihnen im Glauben folgst, den sie über Jahrhunderte bestätigt haben. Das entscheidet diese Zeit. Bedenke, dass du sterben musst und glaube an den, der den Tod überwunden hat. Kehre um von deinen Sünden und deinem stolzen Vertrauen auf dich selbst. Und dieses kranke Denken, du könntest dich selbst verwirklichen, indem du einfach dein Herz folgst. Nein, blicke auf Christus. Er ist die einzige Hoffnung, der einzige Trost, der einzige Retter. Von ihm heißt es, er stieß einen lauten Schrei aus am Kreuz und dann starb er. Aber er ist auferstanden. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Und er regiert. Und er hat die Kraft und die Macht, zur Vergebung von Sünden und Leben zu geben in Ewigkeit. Er ist der Weg in die Herrlichkeit. Er ist der Triumph über den Tod. Und wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dazu helfe uns Gott. Amen.